Ich weiss nicht, wie viel Mal, dass wir jetzt über die Offenbarung geredet haben. Ich habe es nicht gezählt. Aber für mich das Gefühl ist es viel gewesen. Und ich denke, es ist jetzt gut, kommen wir da auch zu einem Abschluss. Und das Gute ist auch, der Schluss von der Offenbarung ist etwas Wunderbares. Wir haben jetzt ganz viel, ich sage dem so ein bisschen Schwefel- und Höllpredigten gehabt, wo es wirklich um Gericht ist gegangen, wo es um Plagen ist gegangen, wo es um schlimme Sachen ist gegangen. Und der Schluss von der Offenbarung ist eben auch der Schluss von dieser Zeit. Also es ist der Schluss von der Zeitrechnung von der Menschheit, bevor nachher eben die Ewigkeit anfängt. Es ist in dem Sinne das Ende von der Zeit, weil in der Ewigkeit gibt es keine Zeit mehr. Es macht einfach nicht Sinn, noch Stunden zu zählen, wenn es ja sowieso kein Ende mehr hat. Und die Offenbarung beschäftigt sich eben genau mit den letzten Jahren von dieser Menschheitszeit, von dieser Erdenzeit. Wenn die Zeit so durchgeht, das sehen wir, mich dunkt, sie geht immer schneller durch. Ich weiss nicht, wie ihr das empfindet, aber ich habe das Gefühl, als Kind habe ich gelangt, bis es mal endlich Weihnachten war. Und die 24 Tage, die sind einfach nicht vorbeigegangen. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt haben wir Mai und ich muss dreimal rumschauen und es ist schon wieder Weihnachten. Irgendwie, so. Es ist auch so, dass wir dauernd irgendwie mit neuen Sachen konfrontiert sind. Ich weiss auch nicht, wie es euch geht. Aber kaum hat man sich mit dem einen auseinandergesetzt und das irgendwie verdaut, kommt schon das Nächste. Mir geht es auch in der Heilsarmee manchmal ein bisschen so. Ich bin jetzt bald, nächstes Jahr, 15 Jahre Offizier. Und ich weiss gar nicht, wie viele Landesleiter das wir schon gehabt haben in dieser Zeit. Auch das, was ich aufgehört erzähle. Und jetzt habe ich mich gerade irgendwie so gewöhnt, an die wir jetzt haben. Und jetzt werden sie pensioniert. Und so ist die neue Generalin jetzt gefordert gewesen. Ich nehme an, das ist aber auch ein Prozess, der schon länger läuft, eben neue Landesleiter, das heisst Leiter für die Heilsarmee der Schweiz, zu bestimmen. Und das ist rausgekommen, etwa vor 10 Tagen, wer das wird sein. Und das sind der Franz und Hanni Boschung, wo die neuen Kommissäre werden und damit verantwortlich für das Territorium Schweiz, Österreich und Ungarn. Die Heilsarmee ist ja sehr hierarchisch strukturiert. Das Zentrum ist in London und nachher gibt es verschiedene Territorien. Das sind manchmal eben mehrere Länder, die ein Territorium bilden. Und das ist in der Schweiz auch so. Da gehört Österreich und Ungarn noch dazu. Und die werden geleitet von einem, in unserem Fall jetzt einem Kommissär, einem Territorialleiter. Und für mich ist es eine besondere Freude. An diese neuen Kommissäre muss ich mich nicht mehr gross gewöhnen. Und ich denke, viele von euch geht es ähnlich. Es sind Leute, die wir kennen. Boschung sind selber Schweizer. Mich haben 2 Jahre die Offizierschule bei ihnen besucht. Sie sind die Eltern von der Caroline Jade. Sie sind Schwiegereltern von Dominik. Grosseltern von der Lian und Nolan, etc. Und sind darum schon manchmal da. Sie sind schon bei uns im Chor gewesen. Sie haben das Wochenende das Adelboden das letzte mit uns verbracht und so weiter. Also es ist jemand, den wir kennen. Sie sind bis jetzt Chefsekretäre gewesen und werden jetzt einfach befördert zu Kommissären. Ich freue mich und ich hoffe, dass sie uns ein bisschen länger erhalten bleiben. Sie sind auch noch ein bisschen jünger und werden nicht gerade in den nächsten 3 Jahren pensioniert. Stimmt, Dominik, oder? Sie sind noch nicht 60. Oh, jetzt ist es peinlich. Lassen wir das Thema? Gut. In 4 Jahren werden sie pensioniert. Ja, ist gut. Eben, noch ein bisschen länger gesehen. Das ist so die Sache, der Lauf der Zeit in unserer Welt. Und es gibt Veränderungen. Und wenn jetzt unser Kommissar neu wird, auf den 1. September, werden sie eingesetzt, ihr Amt, dann ist es nicht so, dass in der Heilsarmee alles neu wird. Der eine wird wahrscheinlich ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu viel neu, mit neuen Kommissären. Und anderen geht es viel zu langsam und es wird viel zu wenig neu. Das ist so bei uns. Es kommt ein neuer Chef und die einen freuen sich und denken, es wird jetzt vieles neu. Und andere denken, ui nein, hoffentlich wird nicht zu viel neu. Wenn wir die 2 Kapitel anschauen, die wir heute lesen in der Offenbarung, Dann habe ich zwar oben dran geschrieben, das neue Jerusalem und die Ewigkeit als Titel, als Thema. Aber eigentlich hätte ich gerade so gut können sagen, alles wird neu. Wenn die Gericht, das letzte von diesen drei Gerichten durch ist. Wenn wirklich einfach aussortiert ist, definitiv und endgültig. Dann wird alles neu. Und so fängt das erste Kapitel an, also das 21. Kapitel, das erste von denen, die wir heute anschauen. Es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die alte Erde, der alte Himmel, die vergönnt. Und ich habe darüber nachgestudiert, wie man das ich muss verstehen. Und ich glaube nicht, wir lesen in der Bibel Stellen, wo man könnte eigentlich davon ausgehen, dass es eine Art drei Himmel gibt im biblischen Verständnis. Ich meine, zur Zeit, wo die Bibel ist geschrieben wurde, hat man noch keine Raketen gehabt und Satelliten, nicht einmal Teleskop. So, wie wir das kennen. Und so hat man sich eine Vorstellung gemacht vom Himmel in drei Stufen. Der erste Himmel ist der, den wir sehen. Der, wo die Vögel durchfliegen, der, wo die Wolken drüber fahren, der, wo manchmal grau ist und manchmal blau. Der Himmel. Der Himmel, der eigentlich die Atmosphäre ausmacht von unserer Erde. Der Himmel, wo wir schnaufen. Der zweite Himmel ist das Weltall. Der Himmel, wo die Planeten dran hängen. Der Himmel, wo wir nur zur Nacht sehen. Der Himmel, wo der Mond dran hängt. Man hat sich ja das früher richtig so vorgestellt, wie wenn die wirklich so dran hängen. Heute wissen wir, dass die schweben. Aber das ist von der Vorstellung von der Bibel her der zweite Himmel. Und dann gibt es in der biblischen Vorstellung einen dritten Himmel. Und das ist der, den noch niemand hat gesehen. Das ist der, wo Gott wohnt. Das ist der, in dem Sinn für uns, unsichtbare Himmel, wo sich die unsichtbare Welt drin abspielt. Wo der ist, weiss ich nicht. Muss man einfach mit einer Rakete lang genug fliegen und dann kommt man dort an. Ich glaube nicht, dass es so ist. Der ist irgendwie in einer anderen Dimension. Das übersteigt mein Hirn. Euer vielleicht nicht, aber ich bin überfordert. Das ist einfach das biblische Verständnis, so der Baukasten. Und ich glaube, der Himmel, der jetzt da gemeint ist, der neu wird, der betrifft in allererster Linie den ersten Himmel. Unsere Atmosphäre. Der Himmel, wo die Wolken drüber segeln. Das wird erneuert werden, und zwar grundlegend. Und wenn ich mir so überlegt habe, das haben wir auch bitter nötig. Wir haben es noch so davon gehabt, wo jetzt Stefan seinen Zeckenbiss hatte. Früher hatten wir einen Zeckenbiss gehabt, und dann ist noch nicht viel passiert. Dann hat es eine Zeit gegeben, wo man gewusst hat, es kann Borreliose geben, oder es kann eine Hirnhautentzündung oder sogar eine Hirnentzündung. Und inzwischen weiss man, auf diesen Zecken hat es derart viele verschiedene Viren. Die können fangen so viel übertragen. Früher hat man einmal Scharlach gehabt, dann ist es durch. Heute, ich kenne Leute, die haben schon viermal Scharlach gehabt. Früher hat man einmal die wilden Blattern gehabt, heute kann man es zweimal haben. Und vieles führt man zurück auf die Luftverschmutzung. Viel mehr Leute haben Asthma. Auch unser Himmel leidet. Auch unsere Atmosphäre, wisst ihr noch, wo man vom Ozonloch geredet hat? Auch unsere Atmosphäre leidet. Und das Gleiche gilt für unsere Erde. Und ich bin auch nicht sicher, ob Gott die Erde wirklich in dem Sinn sprengt. Oder ihre Einzelteile irgendwie, dass sie einfach gar nicht mehr da ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Gott sie einfach in dem Sinn erneuert. Weil es steht explizit, dass das Meer auch nicht mehr da ist. Und oft ist das Meer der Gegensatz zu der Erde nicht im Sinn der Weltkugel, sondern im Sinn vom Boden, vom festen Land in der Bibel. Es gibt das feste Land und es gibt das Meer. Das ist am Anfang der Schöpfung so. Gott scheidet das feste Land vom Wasser und es entsteht das Festland und das Meer. Und da wird die Erde, die wird auch erneuert. Sie wird nicht einfach nur gegachert. Das ist nicht gemeint. Jetzt tun die Bauern auch ihre Felder erneuern oder haben jetzt im Frühling. Aber das ist nicht gemeint. Es ist nicht einfach gemeint, dass Gott mit dem Pflug drüber geht, sondern Gott wird es ganz neu machen. Gott wird etwas ganz Neues schaffen. Und wieso ist das nötig? Wieso macht das der Herr? Man könnte doch auch sagen, gut, jetzt sind die Bösen weg, der Teufel ist im Feuersee, alle, die nicht haben wollen, auf Jesus hören, sind auch dort, jetzt ist alles Böse aus der Welt weg, jetzt könnte man doch weitermachen. Jetzt könnten doch einfach die Gerechten, wie sie genannt werden in der Bibel, Christen, wir, Bekehrten, Geretteten, könnten doch jetzt in Frieden auf dieser Erde leben. Wieso tut Gott sogar die Schöpfung erneuern? Wir lesen im Römer 8 ganz klar, dass eben die Schöpfung auch leidet unter der Sünde. Manchmal ist Sünde für uns ein sehr abstrakter Begriff. Klar, wir wissen, Lügen ist Sünde, Stellen ist Sünde, Töten ist Sünde, Betrügen ist Sünde, Ehebrechen ist Sünde, das wissen wir. Vieles, was wir machen. Aber die Sünde geht eben noch viel weiter. Die Sünde geht dorthin, dass wir uns abwenden von Gott. Das ist die Sünde, dass wir uns nicht wollen, Gott und seinen Ordnungen unterordnen. Und wo Gott die Erde geschaffen hat, hat er den Menschen eingesetzt, um über seine Schöpfung, zu verwalten. Und wenn wir unsere Erde anschauen, müssen wir sagen, wir machen das nicht super gut. Sonst hätten wir nicht eine Umweltproblematik. Und ich glaube, niemand tut das ablügen, dass es die nicht gibt. Mit unserem Drang nach immer mehr, und immer noch mehr, und dieser Unersättlichkeit, dieser Gier, machen wir den Planeten kaputt. Wir leben über unseren Verhältnis. Einmal grosse Teile der Menschheit. Wir verwalten den Planet nicht gut. Und das ist eine Folge der Sünde. Weil wir wären nicht gierig, wenn wir würden unsere Bedürfnisse von Gott stillen lassen. Wir sind gierig, weil wir das Gott nicht zutrauen. Weil wir das Gefühl haben, wir müssen selber schauen, dass wir nicht zu kurz kommen. Und so wird Gott eben auch die Schöpfung erlösen und wird auch die Schöpfung wieder herstellen. Darum wird die Erde neu. Und dann sieht der Johannes, wie aus dem Himmel raus eine Stadt auf die neue Erde herabkommt. Vielleicht können wir noch mal das Bild haben. Ich habe im Internet geschaut, was da also rum ist an Bildern von dem neuen Jerusalem. Die Johannes steht da und das sehen wir recht gut. Die Johannes ist irgendwo da auf der, er sieht die neue Erde und nachher kommt eine Stadt aus dem Himmel oben runter. Das muss sehr, sehr komisch sein. Die Stadt kommt fix fertig, wird die quasi angeliefert. Also nicht einmal wie ein Fertighaus. Und wenn ein Fertighaus wird ja noch zusammengesetzt, die einzelnen Elemente. Sondern das kommt wirklich ganz vom Himmel oben runter. Und der Johannes sieht das, wie das landet auf der Erde. Das neue Jerusalem ist das genannt. Und die Stadt ist wunderschön. Da finde ich es gut auf dem Bild, wie man eben sieht, wie der Johannes da zuschaut. Wie ihm das gezeigt wird. Es gibt ganz einen Haufen Bilder. Ich muss wieder studieren, wo ich drücken muss. Wo muss ich drücken, genau? Auf der Seite, glaube ich. Ah! Da sieht man mehr vom Äußeren. Auf dem Bild. Da hat jetzt der Künstler, da ist es wie quasi noch im Himmel oben, bevor es landet auf der Erde, oder? Und der Künstler, der hat jetzt sehr viel Wert auf das Strahlen gelegt. Das ist ganz, eigentlich der grösste Teil von diesen zwei Kapiteln, die ich heute darüber predige, ist die Beschreibung von dieser Stadt. Und ich habe gefunden, statt dass ich es euch einfach vorlese, suche ich ein paar Bilder. Und es ist ganz interessant, ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen, statt ja in der Bibel, man soll sich kein Bild machen. Aber, das zeigt so die Unvollkommenheit von unseren Bildern. Ihr werdet es sehen, ich habe 5 Bilder über das neue Jerusalem. Und keins ist wirklich so, wie ihr das euch vorstellen würdet. Ich bin absolut überzeugt. Weil es übersteigt unsere Vorstellungskraft. Und der Künstler da, eben der andere, hat so ein bisschen das Schwergewicht drauf gelegt, wie der Johannes das sieht, oder? Und die Stadt sieht man gar nicht recht auf dem Bild vorher, wenn ihr nochmal schaut. Seht ihr, von der Stadt kommen wir gar nicht viel mit über. Jetzt der Nächste hat sich konzentriert auf die äußere Mauer. Und es steht in der Bibel, wie das einfach nur glänzt. Die erste Beschreibung ist, dass sie runterkommt wie eine Brut. Dass sie geschmückt ist wie eine Brut. Oh, ich bin im falschen Kapitel da. Da heisst es, daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir und ich sah mich vom Engel auf den Gipfel eines sehr hohen Berges versetzt. Und von dort aus zeigte er mir Jerusalem, die heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, so dass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchtete. Und es leuchtet, denke ich, kommt so gut aus auf dem Bild. Es strahlt. Sie funkelte wie ein Diamant. Die Stadt war von einer mächtigen, hohen Mauer umgeben und hatte 12 Tore, an denen 12 Engel Wache hielten. Die sieht man jetzt da wieder nicht. Auf den 12 Toren standen 12 Namen, nämlich die Namen der 12 Stämme Israels. Und dann geht es über Tor. Und dann kommt er auf das Fundament der Stadt zu reden. Es sind 12 Grundsteine, die auch 12 Namen haben. Die Namen, die auf dem Tor stehen, sind die Namen der 12 Stämme. Die Namen, die auf dem Grundstein stehen, sind die Namen der 12 Apostel. Das bedeutet nicht mehr, wie es haben alle Zutritt, alle Christen Zutritt zu dieser Stadt, sowohl die Judenchristen wie auch die Heidenchristen. Dann der Engel, der mit mir gesprochen hatte einen goldenen Messstab in der Hand, der ihm dazu diente, die Stadt einschließlich ihrer Tore und ihrer Mauer zu vermessen. Weiss jemand, wie gross die Stadt beschrieben wird? Es ist absolut eindrücklich. Wie gross ist eigentlich die Stadt beschrieben? Es steht 12'000 Stadien, römische Stadien. 12, schon wieder, 12 Stämme, 12 Apostel, 12'000 Stadien. Das deutet ein bisschen darauf hin, dass es wahrscheinlich nicht auf der Meter stimmt. Sondern dass es vor allem darum geht, zu sagen, die Stadt ist vollkommen richtig genau so gross, wie sie muss sein. Sie muss nicht noch wachsen, es wird nicht noch mehr dazu gebaut. Sie ist aber auch nicht zu gross. Sondern sie ist genau richtig. Aber 12'000 römische Stadien sind 2'400 Kilometer. 2'400 Kilometer, eine Seitenlänge. Leute, wie lang ist es bis auf Italien runter? 1500, von da bis ganz auf Italien oben. Wenn wir auf Norwegen rauffahren, ist etwa das gleich. Also bis wir in Oslo sind, ist auch etwa 1500. Stimmt, oder? 2000. Also sagen wir fangen quasi jetzt in der Toskana an, wo wir in die Ferien gehen, und fahren rauf auf Oslo. Dann haben wir eine Seitenlänge von dieser Stadt. Hallo? Das ist unvorstellbar. Und die Stadt ist im Quadrat. Also nicht 2'400 Quadratkilometer, sondern sie ist 2'400 Kilometer so und 2'400 Kilometer so. Da ich nicht ein guter Rechner bin, wollte ich jetzt nicht ausrechnen, wie viele Quadratkilometer das sind, aber es sind viel. Stellt euch mal vor, wie viele Häuser man in so einer Stadt bauen kann. Wie viele Einwohner haben Platz in so einer Stadt? Schaut mal das Städtli an, da auf dem Bild. Das ist ja ein besseres Emmentaler Dörfli. Versteht ihr, das meine ich. An dem Bild finde ich aber schön, wie wieder das Licht rausscheint. Oder? Die Höhe ist nochmal gleich. Das habe ich jetzt uns noch ersparen im Moment. Das kommt dann nachher noch. Jetzt haben wir mal das Quadrat unten. Und die hat jetzt das da gezeichnet auf einem Hügel oben. Wie hoch ist im Moment das höchste Haus? Es wird gebaut in Dubai, oder? Wie hoch? 800 Meter? Nein, ist mehr wie ein Kilometer inzwischen, wenn sie bauen. Ob sie das schaffen, ist, glaube ich, nicht ganz sicher. Sie wollen mehr wie einen Kilometer bauen und es ist gestört, oder? Ich meine, wer braucht ein Haus, das höher ist als einen Kilometer? Wisst ihr, was in der Bibel steht, wie hoch die Stadt wird? Nochmal 2400 Kilometer. Es ist wie ein Würfel konzipiert. Ich kann mir das nicht vorstellen. Doron, willst du das mal zeichnen? Es ist zum Scheitern verurteilt. Und das ist gut so. Wisst ihr, darum meine ich, es ist wahrscheinlich nicht auf den Meter jetzt so gemeint. Aber was uns der Engel will sagen, was der Engel am Johannes will sagen, ist, es hat genug Platz. Es hat genug Platz für jeden, der will, in dieser Stadt. Jesus sagt, ich gehe und mache euch Wohnungen zu Weg. Das sagt er zu seinen Jüngern. Und wenn wir mit Jesus leben, dann können wir gewiss sein, dass wir nicht obdachlos sind in der Ewigkeit, sondern dass wir dort eine Wohnung zu Weg haben. Die Stadt gibt es jetzt schon. Ich glaube, sie ist noch nicht fertig. Irgendwie habe ich den Eindruck. Vielleicht täusche ich mich da. Vielleicht, ich meine, da Gott ja alles weiss, weiss er auch, wie viele Menschen schlussendlich werden wohnen dort. Also könnte es schon sein, dass sie schon fertig ist. Aber mich denkt alles, was Gott sagt über unseren Vater im Himmel, ist, jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, baut er eine Wohnung dazu. Weil er sich freut. Kann beides sein. Gott macht Platz. Gott macht Platz für uns, jetzt schon. Für Gott ist das nicht einfach so ein Buch, wo er jetzt wieder einen Namen reinschreiben muss. Das beschränkt sich nicht auf das. Gott freut sich derart, die Ewigkeit können mit uns verbringen, dass er jetzt schon eine Wohnung für uns Zweck hat. Und darum muss die Stadt so mega giganto riesengross sein, weil Gott rechnet mit vielen Leuten. Gott möchte möglichst viele Leute bei sich haben in der Ewigkeit. 2400 Kilometer auf alle Seiten. Damit sicher alle Platz haben. Das ist etwas, was mich berührt hat in der Vorbereitung. Wir sind für ihn nicht einfach eine Masse. Wir sind für ihn nicht einfach irgendeine Menge, irgendeine Herde. Wir sind für ihn einzelne Menschen, die er sieht. Und die er Platz macht dafür. Wir haben dort nicht ein Vierbettzimmer. Da ist kein Massenschlag. Sondern wir haben Platz. Und wir sind willkommen. In dieser Stadt leuchtet und glänzt alles. Sie ist aus Gold. Sie ist aus Edelstein. Es braucht dann keine Lampe mehr. Und zwar nicht, weil es einfach immer Tag ist. Es braucht auch keine Sonne mehr. Gott wird die Sonne und den Mond nicht erneuern. Weil seine Herrlichkeit wird das Licht sein. Weil er wird mitten in dieser Stadt wohnen. Es wird aber nicht mit dem Sinn einen Tempel haben. Sondern Gott wird einfach präsent sein in dieser Stadt. Frage mich nicht, wie. Aber er wird so derart präsent sein, dass wir nicht mehr Lampen brauchen. Wir brauchen keine Heizung mehr. Wir frieren nicht. Wir müssen keine Angst haben, es hat nicht mehr dunkle Ecken. In dieser Stadt hat es ja kein Leid mehr. In dieser Stadt prägt niemand mehr. In dieser Stadt gibt es keine Angst mehr. Und es heisst, es werden alle Schätze von dieser Welt und von diesen Fürsten von dieser Welt werden in die Stadt gebracht. Und auch das, es geht darum, der Herr will uns sagen, es ist alles parat. Und wir sind ihm kostbar. Wir sind ihm kostbar. Es ist nur das Beste gut genug. Für ihn, aber eben auch für uns, weil wir ein Teil sind von dieser Familie. Von Gottes Familie. Es ist nicht einfach nur sein Tempel, wo er wohnt, wo goldig ist. Die ganze Stadt. Auch unser Haus. Auch in unserem Haus wird es Edelstein haben, wird es geschmückt sein, wird es schön sein. Wir werden in keinster Art und Weise irgendetwas vermissen. Und dann, was wir hier sehen, ist der Fluss. Und zumindest im Ezekiel steht, er entspringt am Thron von Gott und fließt nachher an der Strasse vorbei, das steht wieder Offenbarung, an der Hauptstrasse, es gibt eine Hauptstrasse durch die Stadt, dort nebendurch fließt ein Fluss und es ist der Fluss vom Leben. Es ist das Wasser vom Leben. Es ist der Fluss, wo wir eben nicht mehr Durst werden haben, wenn wir davon trinken. Es ist der Fluss, wo wir dann Überfluss haben. Und an diesem Fluss wachsen die Bäume. Das sieht man hier auch. Und da streitet man sich auch. Es gibt den Baum vom Leben oder die Bäume des Lebens. Es ist mindestens ein Baum dort, genau wie der Baum im Paradies, der verboten war. Der Baum des Lebens, wo sie nicht davon essen durften und wo sie dann eben gleich gegessen haben davon und wo der Ursprung ist vom ganzen Übel. Nicht der Baum ist der Ursprung, sondern der Ungehorsam. Genau so ein Baum, mindestens einer, so wie ich es verstehe, beim Hesekiel sogar viel, wachsen links und rechts von dem Fluss und die tragen jeden Monat Früchte und die Blätter von dem Baum dienen zur Heilung. Es ist ein Baum vom Leben und man darf dann davon essen. Dann ist er nicht mehr verboten. Es ist eigentlich so interessant, doch jetzt habe ich immer irgendwie so das Gefühl gehabt, nicht bewusst, aber ich habe es jetzt gemerkt beim Vorbereiten, die Ewigkeit wird wieder sein wie im Paradies. Dort wird es wieder so schön sein wie im Paradies. So meine Vorstellung gewesen. Und als ich mich jetzt noch tiefer drauf vertieft habe, in jeden Text, habe ich gemerkt, nein. Die Ewigkeit wird die Steigerung sein vom Paradies. Es hat nicht nur ein Baum vom Leben, glaube ich, sondern viele. Und er ist nicht mehr verboten, jetzt ist er erlaubt. Und Gott wird nicht nur präsent sein am Abend, zum spazieren, wie er es gemacht hat mit dem Adam. Sondern Gott ist gegenwärtig die ganze Zeit. Also es ist nicht einfach wieder die Herstellung von dem, was im Paradies war, sondern es ist die Steigerung. Es ist die Vollkommenheit. Dann ist Vollkommenheit. Da sehen wir es, wie es so im Viereck ist. Das ist recht eine alte Darstellung mit diesen Tor. Es hat eine Mauer, die 70 Meter hoch ist, rundherum, weil es darf wirklich niemand in die Stadt, wo nicht Jesus im Herz hat. Da kommt niemand hinein. Und das ist eine alte Darstellung auch. Seht ihr da, der hat sich da etwas ganz anderes überlegt. Der hat den ganzen Heilsweg aufgezeichnet. Der hat nicht nur die Stadt aufgezeichnet, oben, sondern er hat auch den Weg dorthin gezeichnet, den schmalen Weg, das Stegeli, wo man dort drauf muss. Seht ihr, da muss man am Kreuz vorbei. Alle müssen am Kreuz vorbei. Es hat aber Sättig, die nicht am Kreuz vorbeigehen, die unten durch das breite Tor gehen und dann direkt in den Feuersee gehen. Und nachher hat es die, die zwar beim Kreuz vorbeigehen, aber nicht glauben wollen. Und die machen halt ein bisschen einen Umweg, die kommen auch in die Nähe von der Stadt, aber die kehren am Schluss auch runter. Und das ist eine Darstellung von diesen drei Gerichten, die wir in der Offenbarung haben. Zusammen eben mit der ewigen Stadt oben, das neue Jerusalem, wo das Ziel ist. Und es ist nicht umsonst eine Darstellung aus der Zeit der Gründung der Heilsarmee. Die ist ungefähr so 170 Jahre alt, die Darstellung. Und es war die letzte Zeit, in der wir so eine grosse Erweckung hatten. Nicht nur die Heilsarmee ist dann gegründet worden. Ganz, ganz viele Bewegungen sind zu selber Zeit ins Leben gerufen worden. Und was den Menschen dort bewusst ist worden, ist, wir müssen uns entscheiden. Es gibt nur zwei Orte, wo man die Ewigkeit verbringen kann. Und es ist da sehr drastisch gezeichnet, aber es ist so. Es gibt nichts dazwischen. Und das ist das Schlusswort von der Offenbarung. Wir müssen uns entscheiden. Der Herr hat offenbart am Johannes, wie es wird kommen und was wird sein. Und jetzt stehen wir da und sind wieder einmal aufgerufen, wo willst du wohnen? Willst du die Stadt sehen? Willst du dort hineingehen? Willst du in die Vollkommenheit hineinkommen? Dann gibt es genau einen Weg. Und der führt über Jesus Christus. Das wird in den letzten paar Versen von der Offenbarung sehr klar. Es langt nicht, wenn ich an eine höhere Macht glaube. Es langt nicht, wenn ich an einen Gott glaube. Es langt im Fall nicht einmal, wenn ich an den Gott glaube, der Vater im Himmel ist und der Schöpfer von allen Wesen. Nein, ich muss glauben an Jesus Christus, den Erlöser und Heiland. Und er ist der Weg. Und über ihn geht es. Und was auch sehr klar ist am Ende jetzt von der Offenbarung ist, es geht um eine freie Entscheidung. Jesus sagt, es geht schnell schauen. Heimatland. Da. Da. Wer Durst hat, der komme. Und wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Also wir dürfen, aber wir müssen nicht. Aber wenn wir da sein wollen, in dieser Stadt, dann müssen wir. Also die Entscheidung ist frei. Wir werden zu nichts gezwungen. Aber die Entscheidung hat einen grossen Segen. Jesus sagt auch ganz klar am Schluss der Offenbarung, dieser Botschaft gibt es nichts hinzuzufügen. Man darf auch nichts wegnehmen. Und gemeint, glaube ich, ist damit, die Offenbarung nimmt wie die ganze endzeitliche Prophetie von der Bibel zusammen auf einen Punkt. Und es geht darum, wir haben ein Buch und das ist die Bibel. Und in der Bibel haben wir das Wort Gottes offenbart. Und es gibt kein Buch nebenzu, das gleichwertig ist. Es gibt viele gute Bücher, die uns weiterhelfen im Leben, auch im Glauben. Es ist nicht so, dass man nichts anderes lesen darf. Aber der Maßstab, der Prüfstein, das Lot, das Senkblei, ist genau ein Buch. Und das ist die Bibel. Das ist das Wort Gottes. Und dem gibt es nichts hinzuzufügen. Und was wir nicht verstehen anhand der Bibel, müssen wir nicht verstehen. Und was wir nicht wissen, weil die Bibel uns einfach nicht genau sagt, müssen wir auch nicht wissen. Und dann müssen wir nicht versuchen, mit irgendwelchen anderen Methoden mehr zu erfahren. Das ist verboten. Das, was wir da haben, hat der Herr bestimmt, das langt. Und ich glaube, wenn wir wirklich uns damit auseinandersetzen, haben wir genug zu catchen damit. Es geht darum, das, was wir da haben, umzusetzen in unserem Leben. Es geht nicht darum, immer mehr Wissen anzuhäufen, über die Bibel. Sondern es geht darum, das, was wir verstanden haben, in unserem Leben umzusetzen. Das ist der Weg hin zu der Vollkommenheit. Das, was wir bis jetzt verstanden haben, zu tun. Und wenn wir es umsetzen können, wenn wir es integriert haben in unser Leben, können wir den nächsten Schritt machen. Das ist das Ende von der Offenbarung. Tut, was ihr jetzt schon wisst. Das ist der Weg, der zu Jesus und wo in das ewige Jerusalem führt. Ich hoffe, dass euch so gewisse Gedanken von der Offenbarung noch ein bisschen bewegen. Ich hoffe nicht, dass euch gewisse Textstellen Angst machen. Die Offenbarung ist nicht geschrieben, um uns in Angst und Schrecken zu versetzen, sondern sie ist geschrieben, um uns wieder einmal innehalten zu lassen und uns zu prüfen. Wo stehen wir? Sind wir noch wach? Nehmen wir Jesus ernst? Sind wir eingeschlafen? Brennt das Feuer noch? Oder ist die erste Liebe vergangen? Wollen wir in das Jerusalem? Oder ist es uns gleich? Lassen wir uns herausfordern. Oder haben wir das Gefühl, es sei eh alles gut? Die Offenbarung ist ein Buch gegen Gleichgültigkeit. Gegen das Schlafen. Die Offenbarung ist ein Buch, das uns weckt. Und darum ist es auch gut, wenn wir es immer mal wieder vornehmen und uns damit auseinandersetzen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Für mich war es ein riesen Wagnis, die Predigtreihe in Angriff zu nehmen. Manchmal ist man ja einfach, oder ich auf jeden Fall, bin manchmal ein bisschen naiv und stürze mich einfach mal rein. Und ich habe bei weitem nicht alles verstanden. Also wirklich, ich würde sagen, ich habe mal so ein paar Körnchen verstanden. Und ich habe mich gewagt, vor euch darüber zu reden. Und ich kann euch sagen, es hat mir manche Stunden gekostet, wo es mir nicht ist gut gegangen, wirklich da drin zu kumpen. Und das zu wagen, wirklich in der Abhängigkeit vom Herrn. Im Vertrauen darauf, dass er mir die Worte gibt, die nötig sind. Ich bin auch noch die Angelika. Und es ist sicher nicht alles gut, was ich gesagt habe. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt der Offenbarung. Das ist genau die Herausforderung. Nehmen wir es, vertrauen wir und machen wir, was er uns sagt? Oder verkrüchen wir uns irgendwo und managen wir unser Leben selber? Der Mut wird immer belohnt. Und ich bin gesegnet worden damit, dass ich mich auseinandergesetzt habe damit. Und ich glaube, mit allem, was wir nehmen, entscheiden und umsetzen, werden wir reich gesegnet werden.